Lieber Zuhörer von zu Hause, auf dem Krankenbett, unterwegs oder im Urlaub, ich grüße euch alle ganz herzlich in den Namen Jesu Christi. Ich möchte mit euch heute zusammen ein wenig über die Zeit nachsinnen, die nach der Sintflut stattgefunden hat. Ereignisse, die dort passiert sind. Und über die Menschen nachsinnen, über der Familie von Noah und seinen Kindern. Nun, was passierte, als sie aus der Arche stiegen? Natürlich haben sie erstmal alle Tiere freigelassen und ihnen wahrscheinlich auch dabei zugesehen, wie sie über die Erde liefen, gesprungen sind, wie auch immer gekrochen sind. Aber Noah tat auch etwas anderes. Er baute einen Altar und er machte ein Brandopfer aus reinem Vieh und reinen Vögeln, lesen wir. Und als Gott dieses Brandopfer roch, gefiel es ihm. Es war ihm lieblich. Und er sagte, er wollte nie mehr die Welt so bestrafen, den Menschen so richten. Und ich lese uns diese Stellen einmal aus 1. Mose 8, die Verse 21 bis 22. 1. Mose 8, 21 bis 22. Und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sagte in seinem Herzen, nie mehr will ich die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse, von Jugend auf. Und ich will nie mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Und heutzutage möchte man uns in der Gesellschaft sagen, dass es bald keinen Winter mehr gibt, aber hier ist der Beweis. Ja? Der Winter wird es so lange geben, wie es auch die Erde gibt. Aber das ist ein anderes Thema, da möchte ich heute nicht drauf eingehen. Und eine zweite Stelle, nämlich die Stelle, wo Gott Noah mit Noah einen Bund schließt und ihm als Zeichen dafür den Regenbogen gibt, den wir heute noch bestaunen dürfen. Und diese Stelle lesen wir uns aus 1. Mose 9, 12 bis 13. Und Gott sagte, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allen lebendigen Seelen bei euch auf ewige Zeiten. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, der soll das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde sein. Gott ergibt Noah ein Zeichen des Bundes, und das ist der Regenbogen. Außerdem gibt Gott Noah und seiner Familie einen Auftrag, und der steht im 9. Kapitel von Anfang, der erste Vers, den wollte ich auch noch lesen. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sagte zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde. Zu diesem Zeitpunkt war Noah 600 Jahre alt. 600 Jahre alt. Und Kinder, was meint ihr? Wie alt ist Noah geworden? Wisst ihr das? Ist nicht schlimm, ich sag's euch. Er lebte nach der Sintflut noch 350 Jahre und wurde somit 950 Jahre alt. Ein beachtliches Alter. Die Nachkommen Noahs vermehrten sich, zerstreuten sich aber nicht, wie es Gott befohlen hatte, sondern zogen nach Osten in das Land Shinar. Der Gründer und Herrscher des ersten Großreichs war der Urenkel Noahs und er hieß Nimrod. Nimrod war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, können wir nachlesen in 1. Mose 10, die Verse 9 bis 10. Und dieses Vor bedeutet im Urtext im negativen Sinne, also im Trotz gegen den Herrn. Sein Reich beschränkte sich anfänglich auf die Städte Babel, Erech, Akkad und Kalne, die alle im Land China lagen. Und er war ein Gegner Gottes und versuchte, die Leute auf seine Seite zu kriegen, dass sie sich auch auflehnten gegen Gott, dass sie rebellierten gegen ihn. Daher ist auch anzunehmen, dass unter seiner Leitung der Bau von Babel und dessen Turm begonnen wurde. Und um diesen Turm soll es uns heute ein wenig gehen. Und ich lese uns den Abschnitt aus 1. Mose 11, die Verse 1 bis 8. 1. Mose 11, 1 bis 8. Alle Welt hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land China und wohnten dort. Und sie sagten zueinander: Wohlauf, lasst uns Ziegelsteine streichen und hart brennen. Und sie nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sagten: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, damit wir uns einen Namen machen, sonst werden wir über die ganze Erde zerstreut. Da fuhr der Herr hernieder, um die Stadt und den Turm zu sehen, und die Menschenkinder bauten. Und der Herr sagte: Sieh, es ist ein Volk, und sie haben alle eine Sprache. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, sodass keiner die Sprache des anderen versteht. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, sodass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Die Menschen bauten eine Stadt und einen Turm. Und sie taten es aus dem Grund, weil sie sich nicht zerstreuen wollten. Sie rebellierten gegen Gott. Und als er es sah, da kam er hernieder auf die Erde und wusste, dass er was tun musste. Er musste handeln. Ich habe auch eine Folie mitgebracht. Ja, das ist der Turm, wie er hätte oder eventuell ausgesehen haben könnte. Er bestand aus gebrannten Ziegelsteinen, die angestrichen wurden, geformt wurden vorher, und aus natürlichem Erdharz, der als Mörtel verwendet wurde, um die Steine miteinander zu verkleben. Ich habe wirklich gestaunt, als ich das gelesen habe, wie fortgeschritten damals der Stand der Technik war, wie kulturell man im Bauwesen schon unterwegs war. Denn wir bauen heute noch immer so, dass wir Ziegelsteine formen, sie brennen. Nur der Mörtel hat sich geändert. Heute benutzen wir Zementmörtel. Aber die Bauart hat sich nicht groß geändert. Man hat komplett auf Kalk und auf Natursteine verzichtet und hat sich die Steine selber gebrannt und geformt. Wirklich sehr erstaunlich. Der Turm hatte eine Grundfläche von 91 mal 91 Meter, die Nachkommastellen erwähne ich jetzt nicht, und ungefähr eine Grundfläche von 8.385 Quadratmetern. Und er soll angeblich 91 Meter hoch gewesen sein. Nun, in der damaligen Zeit war es wirklich sehr, sehr erstaunlich, so zu bauen. Zum Vergleich, unser Gemeindesaal hier hat eine Fläche von 326 Quadratmetern. Also hatte der Turm von Babel eine Grundfläche, die 26 Mal größer war als diese Fläche hier. Einfach mal, um sich das vorstellen zu können. Die Konstruktion war aus 8 Plateaus, die aufeinander aufbauten, was man auch erkennen kann. Deswegen hat er auch diese Bezeichnung Zikkurat, die gestufter Tempelturm bedeutet. Im oberen Teil des Turmes war der Tempel in einer Höhe von ungefähr 77 Metern. 1913 stieß der Architekt und Bauforscher, der deutsche Architekt und Bauforscher Robert Caldoway im Irak, 90 Kilometer südlich der Hauptstadt Bagdad, auf die Fundamentmauern des Turms. und lieferte somit den archäologischen Beweis, dass es diesen Turm tatsächlich gegeben hat. Nun, wann wurde der Turm gebaut? Wir finden es im Alten Testament zeitlich nach der Sintflut und vor der Reise Abrahams nach Haran, von Haran nach Kanaan. Seit dem Sündenfall in 1. Mose 3, 4, wo die Schlange zu Eva kommt und ihr sagt, wenn du von diesem Baum der Erkenntnis essen wirst, wirst du Gutes und Böses voneinander unterscheiden können. Und du wirst sein wie Gott, du wirst ihm gleich sein. Und es hat Eva gefallen, zu sein wie Gott ist. Und wir können sehen, dass diese Abfolge der negativen Ereignisse in dem Leben der Menschen stattgefunden hat nach diesem Sündenfall. Zuerst der Verlust des paradiesischen Urzustandes, dann der Brudermord von Kain an Abel. Dann lesen wir von den verdorbenen Menschen, die in Ausschweifung lebten vor der Sintflut. Und Gott, er musste sie bestrafen und entsprechend ausrotten. Und dann sehen wir, die Menschen hatten die Chance, von null anzufangen. Noah mit seiner Familie. Ja, sie konnten wirklich von null anfangen und alles besser machen. Aber was taten sie? Sie bauten einen Turm als provokatives Erstreben, Gott gleich zu sein. Nun, was geschah eigentlich nach der Sprachverwirrung, von der wir gelesen haben? Was passierte dann? Die Bauleute hatten auf einmal von heute auf morgen unüberwindbare Sprachbarrieren. Sie hatten große Verständigkeitsprobleme. Keiner konnte mehr den anderen eine Anweisung geben, einen Befehl geben, ohne dass er ihn verstand. Es funktionierte nicht. Und sie mussten den Bau abbrechen, ob sie wollten oder nicht. Wahrscheinlich haben sie es am Anfang noch versucht, aber irgendwann festgestellt, dass es keinen Sinn mehr macht. Gott zerstreute die Menschen auf der ganzen Erde dadurch. Und es bildeten sich Völker, es bildeten sich Reiche. Der Tempelturm und die Stadt wurden über die Jahre hinweg zur Zielscheibe. Denn viele Herrscher kamen dorthin und zerstörten den Turm und bauten ihn wieder auf und zerstörten ihn und bauten ihn wieder auf. Und irgendwann kam der König Nebukadnezar, der den Turm wieder aufbaute und das Bauwerk dann vollendete, wie man sagt. Es gibt auch einen Ziegelstein, der gefunden wurde, wo der Turm eingraviert ist oder eingehauen ist und daneben auch der König Nebukadnezar dargestellt ist. Als Alexander der Große in Babylon einzog, ließ er den Turm abreißen, bis auf die Fundamente. Sein Vorhaben war, den Turm wieder neu aufzubauen, von Grund her. Aber er beschäftigte einmal 10.000 Mann damit, 2 Monate lang. Aber dabei blieb es auch, denn er verstarb wenige Monate später. Der Turm wurde nie wieder aufgebaut danach. Dies alles haben die Menschen hervorgerufen, weil sie Gott nicht gehorchten, weil sie sich ihm widersetzten und versuchten, ihm gleich zu sein. Aber Gott erhält sein Versprechen, das Versprechen, das er Noah gegeben hat, dass er die Menschen nie wieder ausrotten wolle. Gott war treu und hielt sich an den Bund. Dennoch gibt es Konsequenzen. Es gab auf einmal nicht mehr die eine Weltsprache. Sie hatten ein Problem, ein sprachliches Problem seit diesem Tag. Und sie wurden zerstreut auf der ganzen Erde. Wie geht es uns Menschen heute? Haben wir immer noch mit den Konsequenzen zu kämpfen? Die Sprachbarrieren gibt es immer noch. Wir haben aber gelernt, damit umzugehen. Wir können die Sprache anderer Länder erlernen. Dann gibt es auch noch die Weltsprache, Plattdeutsch. Nein, natürlich nicht. Englisch. Mit Englisch kommen wir fast überall durch und können uns verständigen. Bauen wir immer noch Türme? Was meint ihr? Ja, wir bauen immer noch Türme. Und was für welche? Und ein zweites Bild mitgebracht. Das ist das höchste Gebäude der Welt. Steht in den Vereinigten Emiraten, Dubai. Es ist ein beachtliches Bauwerk. Der Wolkenkratzer Burj Khalifa. Er hat eine Grundfläche von 517.240 Quadratmetern. 189 Etagen hat dieser Turm und eine Höhe von 828 Metern. Wurde gebaut aus Stahlbeton und die Fassade besteht aus Aluminium und aus Glas. Ein wirklich beeindruckendes Bauwerk. Was der Mensch alles vermag zu bauen. Wie viel größer muss Gott sein? Wie viel größer? Wirklich sehr beachtlich. Die Menschheit versucht heute noch immer Gott gleich zu sein. Wir merken das in der Gesellschaft. Die Menschen setzen sich noch immer über Gottes Gebote hinweg. Es ist immer noch so. Aber wie geht es dir persönlich, wenn du jetzt diese Geschichte gehört hast, die Fakten einmal nochmal dir bewusst geworden sind? Wie geht es dir persönlich? Spricht dich diese Geschichte an, die Ereignisse, die stattgefunden haben? Wie gehst du damit um? Empfindest du etwas? Hast du dir in deinem Leben vielleicht auch einen Turm gebaut? Einen Götzen? Sind dir irgendwelche Dinge in deinem Leben wichtiger geworden als Gott, als Jesus? Diese Frage sollten wir uns mal stellen. Opferst du deine Zeit, um dir hier auf der Erde ein schönes Leben zu ermöglichen? Aber für Gott und einen Dienst in der Gemeinde hast du keine Zeit oder nur sehr wenig Zeit? Prüf dich, lieber Zuhörer. Nun, wie können wir das Ganze anwenden, das Gehörte auf uns, auf unser Leben? Werde nicht überheblich und versuche nicht, Gott gleich zu sein. Und dieses können wir auch indirekt tun, ohne dass wir groß darüber nachdenken. Wenn wir uns zum Beispiel über Gebote Gottes hinwegsetzen und sagen, dieses Gebot gefällt mir nicht so, das mache ich nicht ganz so, das mache ich anders. Und das dritte Gebot, das gefällt mir gar nicht. Ja, das lasse ich mal links liegen. Automatisch stellen wir uns mit Gott auf einer Stufe. Und wir versuchen, ihm gleich zu sein, indirekt. Bau dir keinen Turm mit vergänglichen Ziegelsteinen und Erdharzmörtel. Betreibe keinen Götzendienst. Und im Umkehrschluss kann man auch sagen, wenn wir eine Baustelle haben, dann sollten wir eine Sprache sprechen. Ansonsten ist sie zum Scheitern verurteilt. Aber im Großen und Ganzen können wir sagen, halte Gottes Gebote und er wird dich segnen. Amen.